Deine goldene Zeit in Rheinland-Pfalz. Der Kulturtalk zwischen Burgen, Musik und Ausstellungen. Mit Menschen hinter den Kulissen und Kulturschätzen des Landes.
Herzlich willkommen in unserem Podcast Rheinland-Pfalz erleben. Heute mit einer neuen Folge unserer Kulturreihe Reichow hört hin. Mein Name ist Lars Reichow. Ich bin Musiker, Kabarettist, Entertainer, geboren in Mainz und seit vielen Jahren auf den deutschsprachigen Bühnen zu Hause. Besonders gerne in Mainz oder im wunderschönen Rheinland-Pfalz. In diesem Podcast bin ich auf der Suche nach besonderen Orten, großen Geschichten und den Menschen, die sie uns erzählen könnten. Was macht die Kultur mit einem Menschen? Heute schauen wir nach Worms. Wenn ich Worms höre, da muss ich erstmal eine kleine Geschichte erzählen. Es gibt ja in Worms das Theater und Tagungszentrum Das Wormser. Und als mein Sohn noch ziemlich klein war, hatte ich dort einen Auftritt. Dann fuhr ich los aus Mainz und beim Abschied hat er mich gefragt, Papa, wohin fährst du heute? Und dann habe ich geantwortet, ich bin heute in Worms. Und da haben seine Augen geleuchtet und er hat gesagt, Worms, was, du fährst nach Worms? Kann ich da mitkommen? Und da war ich wirklich erstaunt, dieses Interesse an Worms bei einem 10-Jährigen. Und es stellte sich heraus, dass mein Sohn dachte, ich fahre zu dem Computerspiel Worms, also Würmer Worms. Ich gebe zu, ich kannte Worms zuallererst aus meinen deutschen Heldensagen. Den Königshof von Gunther, Gernot und Giselher, Kriemhild, Siegfrieds Tod, Hagens Mordlust, das war für mich Worms Heimat der Nibelungen. Und heute ist diese Stadt tatsächlich Heimat der Nibelungen-Festspiele und darüber rede ich mit meinen heutigen Gästen. Es war am 17. August im Jahre 2002, als in Worms mithilfe von ZDF, Oberbürgermeister und dem damaligen Regisseur Dieter Wedel, dem leider verstorbenen wunderbaren Mario Adorf, die Nibelungenfestspiele in Worms gegründet wurden. Und jetzt sitze ich hier im Studio mit den beiden Menschen, die diese Sommerfestspiele heute verantworten, mit Inhalt und Organisation, mit Geist und Körper füllen. Ein herzliches Willkommen dem Mann, der seit 2015 Intendant hier in Worms ist, im Hauptberuf natürlich noch deutscher Film- und Fernsehproduzent. Ein Mann, ein Erfolg. Freue mich auf das Gespräch mit Nico Hoffmann. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, ich freue mich auch. Hallo.
Und ich begrüße ganz herzlich meine langjährige E-Mail-Freundin. Heute sitzen wir endlich mal wieder gegenüber. Sie ist seit Oktober 2024 alleinige Geschäftsführerin der Festspiele. Herzlich willkommen, Petra Simon.
Ja, danke. Hallo.
Mit diesen beiden erfahrenen Rittersleuten werde ich jetzt über das Riesenspektakel der Wormser Nibelungenfestspiele sprechen, über die neue Inszenierung in diesem Sommer und wir sprechen natürlich auch über das berühmte, liebenswürdige Worms als Kulturstadt. Erste Frage an den Intendanten Nico Hoffmann. Denken Sie manchmal an die Kollegen aus Bayreuth und wünschen sich auch so 10 tolle Richard-Wagner-Opern, alle schon fertig, alle paar Jahre frisch inszenieren, fertig ist der Nibelungenlack? Das wär's doch, oder?
Ja, nee, so funktioniert's ja nicht. Im Grunde genommen macht Bayreuth ja auch den Versuch, jedes Mal wieder eine neue Inszenierung auf die Beine zu stellen. Nicht immer, aber sie machen es öfter. Und wir in Worms machen es ja dauernd. Also wir haben im Grunde genommen jedes Jahr eine neue Inszenierung. Also fertig ist der Lack nie. Es wird quasi immer wieder neu lackiert. Ja.
Wenn man dieses Risiko, dieses Wagnis eingeht, jedes Jahr von vorne anzufangen. Petra Simon, Geschäftsführerin der Nibelungenfestspiele. Für welche Bereiche bist du verantwortlich und womit verbringst du denn deine Zeit, die meiste Zeit?
Die meiste Zeit jetzt im Moment, wo die Produktion ja schon gestartet ist. Also wir haben ja schon mit den Proben begonnen am 2. Juni mit der aktuellen Organisation. Da geht es um Proben jeden Tag, die organisiert werden müssen. Das Bühnenbild wird aufgebaut, die Tribüne ist aufgebaut worden. Es geht um Kostüme, die produziert werden, um die Maske. Und im Grunde ist es die Organisation des Allen. Ja, darum kümmere ich mich jetzt, aber auch schon um die Produktion der folgenden Jahre. Gerade gestern war das künstlerische Team für 2027 da und da haben wir uns schon Gedanken gemacht, wie es nächstes Jahr dann weitergehen wird.
Mhm. Frage an Sie beide. Wie weit gehen denn die aktuellen Planungen immer? Ein Jahr oder rechnet man bei Theatern, rechnet man ja oft in 5-Jahres-Zyklen. Wie weit kann man in Worms überhaupt vorausplanen?
Also wenn Sie die wirklich guten Leute verpflichten wollen, müssen Sie sehr, sehr weit im Voraus planen, weil die Top-Acts wirklich dann andere Verpflichtungen Oberschauspielbühne Salzburg auch haben. Also das weiß Petra auch, wir gehen da sehr, sehr rechtzeitig ran. Das Einzige, wo es ein bisschen kurzfristiger wird, sind die Schauspielenden, weil um wirklich die Top-Leute zu kriegen, die warten natürlich immer aufs beste Angebot. Also die Besetzung macht meistens erst Sinn so ein paar Monate vorher. Aber die Grundrisse, das heißt also das Stück und die Inszenierung und wer inszeniert, das ist eine sehr langfristige Angelegenheit.
Wäre eine Festspielzeit überhaupt möglich außerhalb des Sommers, wenn man jetzt an die vielen Schauspielerinnen und Schauspieler denkt?
Also für die Schauspielerfindung wäre sicherlich nicht so verkehrt, weil die meisten natürlich im Sommer drehen möchten. Also das ist ja auch das Problem dann oder die Herausforderung, die wir haben, wenn wir die entsprechenden großen Namen auch zu uns auf die Bühne holen wollen oder Schauspieler, Schauspielerinnen auch aus dem Theater zu uns holen möchten. Aber es geht gar nicht anders. Wir haben ja diese wunderbare Kulisse und der Dom ist unser Mitspieler und wir können dadurch gar nicht im Winter spielen. Das ist ja nicht möglich.
Nico Hoffmann, Sie haben angefangen als Tatortregisseur. Eine Frage an den erfahrenen Drehbuchspürhund, den Mann mit einem Riecher für erfolgreiche Stoffe. Woran merken Sie, dass eine ziemlich gute Geschichte mit einem sehr guten Drehbuch in einen Blockbuster verwandelt werden könnte?
Man erkennt es einmal aus dem Bauchgefühl, also wenn man viel liest, wenn man viel Zeitung liest, wenn man sehr viel rumkommt, kriegt man schon eine Art von Zeitgeistgefühl, was Menschen interessiert. Es hat sehr, sehr viel mit Lebenserfahrung zu tun, mit Offenheit, mit Neugierde und es sind viele Themen, die einfach auf der Straße liegen und wo man auch ein Gefühl hat, eine fiktionale Aufarbeitung macht dann auch Sinn. Aber im Grunde genommen hat es sehr, sehr viel zu tun mit journalistischer Neugier. Ich war Journalist und auch sehr begeistert Journalist. Also der Journalismus und die Recherche ist schon so eine Art von Basis für alles.
Mhm. Können Sie uns kurz erzählen, wie Sie nach Worms gekommen sind? Wie kam es zu dieser Intendanz?
Naja, eigentlich war das skurril, muss man sagen, weil der Michael Kissel, der damalige Oberbürgermeister, mich im Hyatt in Mainz besucht hat. Und der Michael hat mich wirklich, glaube ich, ich weiß nicht, 2 oder 3 Jahre lang im Hyatt gestalkt fast, um mich zu überreden, irgendwie nach Worms zu kommen. Ich habe natürlich Worms gut gekannt, weil ich aus Mannheim bin. Aber ich habe dann irgendwann, habe ich wirklich Lust gekriegt. Ich fand das eine tolle Kulisse vorm Dom. Ich fand es eine unglaubliche Freiheit, wie alle arbeiten konnten. Und das hat sehr viel zu tun mit dem Heimatgefühl. Ne? Wenn man Mannheimer ist, man sucht natürlich dann auch irgendwo eine kulturelle Andockung und da fand ich Worms wirklich ganz, ganz toll.
Was hat man denn in Worms gefunden als junger Mensch? Also warum sind Sie zum Beispiel nach Worms gefahren damals als junger Mann?
Naja, offen gestanden hat Worms ja eine ganz verborgene Schönheit. Also wenn man die Stadt wirklich dann kennenlernt, auch die alten Gebäude. Sie haben vorhin das jüdische Vermächtnis angesprochen. Also die Stadt hat ja wirklich einen kulturellen Kern, also den viele gar nicht erleben. Die kommen am Bahnhof an und gehen dann vielleicht kurz durch die Fußgängerzone zum Dom. Aber die Stadt hat einen großen Charme. Sie hat auch tolle Menschen, wie ich finde. Es gibt wirklich viele, viele schöne Ecken.
Und Sie haben die Festspiele vielleicht erstmal getestet auch, wenn der Michael Kissel Sie so bedrängt hat, dann haben Sie gesagt, ja, ich gucke mir das mal an.
Ich habe jetzt erstmal gar nicht reagiert. Ich fand Michael jetzt erstmal mit seiner Energie auf eine positive Weise verrückt. Ich habe das sehr gemocht. Aber ich fand dann den Besuch dort, ich bin mit Albert Ostermeier, dem Dramaturgen und Stückeschreiber, der auch die ersten Inszenierungen geschrieben hat. Wir saßen an dem Publikum und ich fand es einfach spannend. Ne? Ich habe das ganze Erlebnis auch im Park, also was das auch für Menschen bedeutet, dort sich zu treffen, sich auszutauschen. Es gehen ja viele auch erst morgens um 4 oder 5 dann weg überhaupt von den Abenden. Das hat mich sehr fasziniert. Und die Inszenierung, kann man jetzt wirklich sagen, war ein Versuch wert. Ne? Ich habe dann gesagt, wer macht's dann überhaupt? Und Albert Ostermeier war die erste Wahl damals, ein sehr, sehr bekannter Stückeschreiber aus dem Münchner Raum. Und das waren die grundlegenden, ja, wie soll ich sagen, Ideen, um das Ganze zu beginnen. Und es war ja auch ein steiniger Beginn. Also es war nicht irgendwie gleich sofort ein Erfolg, ganz im Gegenteil. Es war schwierig, aber es hat mich gelockt, ja.
Also eine Mischung aus Heimatliebe und reizvoller neuer Aufgabe. Wie ist es überhaupt, Herr Hoffmann, mit dem Theaterspielen? Freilichtbühne hat natürlich ganz andere Regeln als eine Theater- oder eine Filmproduktion. Da ist es auch ein Augenblicksphänomen. Man kann ja nicht mehr schneiden und verbessern, im Nachhinein irgendwas neu abmischen. Man hat ja nur einen Schuss am Abend. War das am Anfang für Sie ganz neu oder war das klar und konnten Sie damit sofort umgehen?
Ja, das ist ein ganz zentraler Punkt, den Sie ansprechen. Das war übrigens auch der Reiz, ne? Also das ist jetzt sehr gut zusammengefasst, wie Sie es formuliert haben. Der Reiz war für mich natürlich, wenn Sie ununterbrochen Fernsehen und Film produzieren. Ich habe wirklich, also ohne Koketterie, ich glaube, ich bin bei 500 Produktionen jetzt. Sie haben natürlich dann irgendwie keinen wirklich direkten Kontakt mehr zum Publikum. Ne? Sie geben das dem Sender ab, sie studieren die Quoten, sie gucken sich mittlerweile auch sehr genau an, wer die Programme anschaut. Und Worms war halt das Gegenteil. Es war wirklich ein offenes Publikum. Es war eine tolle Bühne, wie ich finde. Also der Wormser Dom hat ja auch eine machtvolle Kulisse. Das Ganze ist ja auch sehr, sehr bewusst vor dem Dom inszeniert. Und ich hatte einen riesen Respekt, ne? Weil ich habe genau, was Sie beschrieben haben, einen Respekt vor der Nicht-Wiederholbarkeit. Ne? Sie müssen es wirklich trainieren durch die ständigen Proben. Sie sind komplett wetterabhängig. Also wir hatten mal einen wunderbaren Premierenabend mit Klaus-Maria Brandauer. Dann hat es mittendrin geregnet und Brandauer hat dann im wichtigsten Monolog wirklich 6 Minuten unterbrochen, bis alle 1600 Gäste ihre Regencapes anhatten, weil er keinen Bock hatte, in das Geraschel reinzureden. Also das beschreibt aber so die, was da passieren kann. Also lange Rede, kurzer Sinn, es ist schon ein Abenteuer, ne? Aber das lockt natürlich auch und auch der direkte Kontakt zum Publikum lockt.
Mhm. Ja, vielleicht noch mal kurz zur Filmproduktion. Das Theater ist ja sehr ehrlich. Also wenn etwas nicht gut ist, dann reagiert das Publikum auch entsprechend. Oder eben, wenn es regnet, dann raschelt es, ne? Kann man eine Produktion, die, sagen wir mal, nicht ganz so toll ist, wie man selbst findet, kann man die boostern durchs Marketing? Haben Sie sowas mal erlebt, dass Sie sagen, oh, das ist eigentlich nicht mein Schätzchen, aber das ist ein Riesenerfolg?
Das erleben Sie offen gestanden ununterbrochen. Also das Problem beginnt ja schon vorher. Also die Auswahl, Sie machen ja schon ein Grundkonzept, wo Sie eine Ahnung haben, wo es hingeht. Ne? Und das weiß auch Petra. Also das ist am Theater ein anderer, längerer Vorlauf. Aber im Resultat das Gleiche. Also Sie müssen dann irgendwann damit leben, was da passiert. Also im Film sind es immer die goldenen ersten 3 Drehtage. Also ich kann wirklich bei jedem Film nach 3 Drehtagen sagen, ob das was wird oder nicht, weil Sie wissen die Stimmung im Team, Sie sehen die ersten Muster. Also Sie sehen nach 3 Tagen auch, wenn es schief geht. Ne? Sie können dann nur noch reagieren und alle möglichen Sachen und Menschen und ja Sachen austauschen. Also Sachen ist falsch, also Sie können Personen austauschen. Mhm. Sie können auch Dekorationen austauschen, aber Sie können, das ist mit sehr, sehr viel Geld verbunden. Und im Theater hängen Sie wirklich davon ab, was auf der Bühne passiert. Und es ist bei mir immer der Montag vor der Premiere ist für mich immer Stunde der Wahrheit, weil da ist das ganze Ensemble zum ersten Mal auf der Bühne und dann hat man quasi nur 3 Tage Zeit. Aber eigentlich haben wir nur 2 Tage Zeit bis zur Medienprobe, um das Ganze nochmal zu shapen, würden die Amerikaner sagen. Aber wenn es dann nichts ist, dann wird es auch bis Freitag nichts. Ne? Und wenn es ganz toll wird, dann wird es auch beim Freitag toll.
Es gibt ja auch manchmal, wenn man die Möglichkeit hat, etwas zu verändern, dann fängt man an, und dann kostet es. Ne? Die Veränderung kostet Geld. Und dann kann man lange verändern mit sehr hohen Kosten. Und das ist ja im Theater alles dann undenkbar. Also da bleibt man eigentlich immer im Etat, oder? Petra, wie ist es?
Ja, man muss ja im Etat bleiben. Also wenn wir dann jetzt kürzen, zum Beispiel so, wie Nico das gerade beschrieben hat, das ist dann der Montag davor, das ist dann die erste Hauptprobe, da sind wir meistens noch 1 Stunde länger. Wir fangen auch einfach 1 Stunde früher an, weil wir schon wissen, dass wir hinten raus gar nicht fertig werden können. Und da werden ja dann Dinge eher rausgenommen und nicht dazugenommen. Also dazunehmen, das passiert nicht. Es passiert eher das Rausnehmen. Wir dürfen ja auch nur 2-2,5 Stunden vor dem Wormser Dom spielen. Wir haben ja bestimmte...
Das ist dann, läuten Sie die Glocken oder was?
Nein, ja. Dann ist es eben schon so spät, dass wir nicht mehr spielen dürfen. Wir spielen ja ab 8:30 und dann bis 23:30 Uhr. So haben wir also auch einfach schon, es ist ja schon einfach gegeben, dass das Stück nur 2,5 Stunden lang sein kann oder 2 Stunden 20 Minuten. Und alleine die Dauer macht es dann auch schon notwendig, dass man oftmals noch einkürzt am Ende. Mhm. Ja, und das passiert dann meistens am Montag, eben wenn Nico dann kommt und eben das Stück sieht. Und dann haben wir den Dienstag nochmal, um zu korrigieren. Und mittwochs ist dann die Medienprobe. Und dann, wie er sagte, muss es auch funktionieren. Dann ist es unter Originallicht ab 8:30 bis 11:30. Und dann können die Medien ihre Bilder auch schon nehmen.
Der Dom als Kulisse, das ist ja so ein bisschen der absolute Knaller bei diesem Festspielen. Der hat ja mal zwei Seiten auch gehabt zum Bespielen. Ist das eigentlich so geblieben?
Drei, jetzt? Sogar.
Drei?
Mhm. Ja.
Das ist immer noch in der Möglichkeits...
Ja, nicht mehr so richtig. Also wir sind jetzt auf der Nordseite und da werden wir die nächste Zeit bleiben. Das ist schon die beste Seite, weil sie auch ein bisschen geschlossener ist. Also es ist einfach schöner, auch fürs Publikum zu schauen. Und es ist natürlich das Nordportal, Originalschauplatz im Nibelungenlied. Der Königinnenstreit hat da stattgefunden. Also man sitzt dann auch noch am wirklichen Ort des Ganzen. Aber wir waren ganz am Anfang 2002, als das anfing, war das auf der Südseite. Mhm. Und dann waren wir zwischenzeitlich auch mal auf der Westseite, was auch seinen Charme hatte, weil da auch so diese Chor, also diese Rosette ist. Ist auch sehr schön. Wir können ja, wir dürfen, sag's immer, Kulisse. Also der Dom ist ja nicht einfach Kulisse, sondern wirklich Mitspieler. Und wir dürfen auch im Dom Licht machen und den Dom auch von innen beleuchten und der Dom auch innen manchmal filmen und dadurch dann die Bilder vom Dom von innen nach außen tragen, so dass sich dieser ganze Erlebnisraum extremst öffnet, auch fürs Publikum. Also das Publikum ist wirklich richtig in diesem ganzen Raum eingeschlossen. Und das ist natürlich wunderbar. Dadurch ist der Dom immer dabei.
Also eine traumhafte Kulisse, die vielleicht aber auch mal, wünscht man sich ein anderes Bild, sage ich mal, ne? Und da muss man, das kann man das herstellen oder ist das verboten, den Dom zu verhängen?
Also
mit einem Alpenpanorama.
Wir haben schon viele Bühnenbildideen gehabt. Das tatsächlich, das Christoverhängen war auch eine davon. Das haben wir tatsächlich nicht so umsetzen können. Aber wir verändern ja den Dom ab und an. Also jedes Licht, was wir auf den Dom schicken, verändert den Dom. Und dann haben wir ja auch Videoinstallationen. Es gab ja 2018 dieses Bild von den Köpfen, die aus dem Dom herauswachsen. Wir haben den Dom schon mal zum Wackeln gebracht. Also es sah wirklich aus, als würde er eventuell einstürzen. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, das Bild zu verändern, obwohl das Gebäude ja feste dort und ständig steht.
Mhm. Also schön sind ja immer die besonderen Momente in so einer Festspielzeit. Was war denn in den vergangenen 10, 11 Jahren, was war denn so ein Traumsommer, wo man sagte, also sowas würden wir gerne jedes Jahr wieder produzieren?
Also Traumsommer haben wir eigentlich erstaunlich viele gehabt. Ja. Ne? Ich bin auch immer wieder überrascht. Das ist mir ein Rätsel, dass das Wetter eigentlich fast immer mitspielt. Das ist mir, also wenn man aus Mannheim kommt, in die Region kennt, das kann ja wahnsinnig schwül und fast schon bedrohlich werden. Die Wetterlage wird es auch immer mehr, jetzt auch in Berlin, muss man offen schon sagen, beim Klimawandel. Aber mit dem Wetter haben wir unfassbar viel Glück. Ich sag mal, die Inszenierungen sind wirklich jedes Mal komplett anders. Ne? Also ich habe vorhin die Brandauer Geschichte erzählt, ohne dass ich jetzt Namen nenne. Es gab auch Inszenierungen, die ich grottenschlecht fand. Also da ist dann alles verloren, wenn sie da drin sitzen als Intendant. Und der
schlechter Montag.
Es gefällt mir jetzt überhaupt nicht, aber das lernt man auch beim Fernsehen. Es muss nicht alles mir gefallen.
Was durchgelächelt.
Anderen Leuten, ne? Es gibt andere Leute, also da, wo ich dann teilweise sagt, das geht jetzt gar nicht, das finden andere wieder ganz toll, ne? Auch ganz ehrlich ganz toll. Also ich fand's, bleibt aber meiner Meinung, aber ich respektiere auch mittlerweile, dass wir wirklich ein Publikum haben, was jeden Abend anders reagiert. Also das ist ein wirklicher Problemfall für mich, wenn ich es wirklich überhaupt nicht mag. Was ich spannend finde jedes Jahr ist, wie sich das Stück dann doch im Laufe der Festspielzeit verändert, ne, weil die Schauspielenden sehr, sehr wach und sehr genau reagieren. Die reagieren natürlich auch auf Publikum, die merken, die spüren genau das Publikum. Und das finde ich faszinierend, denn da ist dann doch eine Art von Entwicklung drin. Ne? Also man kann es dann quasi hinstellen als Premiere, aber ich finde es hochgradig klug und auch eine schöne Energie, wie alle da wirklich inhaltlich beteiligt sind. Ne? Also von daher ist es schon mehrheitlich ein Glückserlebnis.
Mhm. Petra, willst du noch was dazu ergänzen?
Also es gibt die ganz besonders schönen Sommer, die eben, wenn das Wetter wirklich mitspielt und du nicht jeden Morgen irgendwie gucken musst, wie es eventuell abends ausgeht, das ist dann manchmal ein bisschen anstrengend tatsächlich. Und besonders schön ist es, wenn das Publikum auf das Stück so reagiert. Ja, also wir waren letztes Jahr eine Woche vorher ausverkauft und beispielsweise 2018, da hatten wir ja das Stück mit den, also die Wasserlandschaft, und das hat sich dann nach der Premiere rumgesprochen. Und am Montag früh hat dann die Kollegin des Ticketing irgendwann angerufen, gesagt, sie könne nicht mehr. Sie schafft's nicht mehr. Und wir waren dann, wir hatten noch gut Karten und wir waren am Montag dann auch ausverkauft. Und so, solche Momente sind einfach schön.
Ja. Toll. wenn ich jetzt nochmal gerade an Fernsehproduktionen denke, da ist ja Open Air ist ja das Schwierigste überhaupt. Also nichts ist schwieriger als mit der Natur, in der Natur zu arbeiten, finde ich. Lichtverhältnisse verändern sich. Also das ist wirklich, das scheint mir so ein Dauermotor auch zu sein bei diesem Festspielen, dass man wirklich an so einer Lebendigkeitsquelle sitzt. Die Nibelungensage ist der Kern dieser Festspiele. Und auch wenn sie viele Leute nicht vollständig erzählen können, ist auch gar nicht nötig, aber es ist ein Riesenerzählwerk. Warum, Herr Hoffmann, warum funktioniert diese Geschichte schon so lange und immer noch?
Naja, also, Sie haben es jetzt gut beschrieben. Also einmal hat es ja wirklich mit dem Ort zu tun. Ich finde auch, dass viele der Besucher, Gott sei Dank, es auch ein paar Tage bleiben und auch die Stadt Worms mit all ihren Museen, ihren Schattierungen, ihrer ganzen Bandbreite auch kennenlernen. Also das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass es eben jetzt nicht nur die Industriegebiete und die Auffahrt, ich finde die Brücke ja schon unheimlich imposant, aber das wirkliche Erlebnis beginnt im Ortskern selbst. Und dasselbe gilt für die Nibelungen. Es ist einfach, das haben Sie auch beschrieben, es ist einfach eine unglaublich facettenreiche Geschichte, also eine Saga, wo Sie quasi alle möglichen Handlungsstränge und alle möglichen Figuren rausdestillieren können. Also, und das machen wir ja jedes Jahr. Wir picken quasi, eine besteht jetzt in diesem Jahr Grimhild, also wir picken quasi bestimmte Figurenkonstellationen raus und gehen dann auf ein bestimmtes Thema. Also die Nibelungen sind für mich deshalb zeitlos, weil sie wirklich alle diese unglaublichen Themen von Macht, Ehrgeiz, Angst, Trauer, also ich könnte jetzt stundenlang drüber reden, alle diese Facetten hat die Sage in sich. Und das ist der Reiz, auch vor diesem Dom in dieser Stadt mit dieser Geschichte zu spielen.
Jetzt sind wir bei der aktuellen Premiere, die Hunnenkönigin. Das ist der Blockbuster für den Sommer 2026. Grimhild ist eine Figur, die häufig als Liebende, als Leidende, als Rächerin erzählt wird. Aber sie kann ja auch als politische Figur verstanden werden. Inwieweit kann man das denn, kann man sowas beauftragen bei den Autoren, dass man sagt, mach mal ein bisschen in diese Richtung vielleicht? Also, oder sagen die Autoren, ich habe eine Idee, nämlich die Hunnenkönigin. Wie rum geht das? Also kommt erst der Titel und dann?
Nee, eigentlich kommt, also das hat sehr viel mit der Arbeit auch von Thomas Laue zu tun. Es geht wirklich zunächst mal darum, das Spektrum zu sehen, in dem man die nächsten Inszenierungen haben will. Also man macht schon so eine Art von thematischem Unterton, was einem dann wichtig ist. Und wie Petra gesagt hat, diese Hunnenkönigin gab es ja wirklich. Also Grimhild ging dann zu den Hunnen. Es ist eine faszinierende Frauenfigur. Und was die Autoren jetzt herausdestilliert haben, ist im Grunde genommen der ganze machtpolitische Apparat dieser Frau. Also wirklich zu sagen, was bedeutet Macht und auch durchaus Feminismus und die Macht einer Frau in dieser Zeit. Ne? Das ist das Spannende. Und so entsteht der Vorschlag schon auf Seiten der Autoren und nicht jetzt unbedingt, dass wir zu den Autoren rennen und sagen, wir wollen da irgendwie die und die Richtung, sondern es ist ein gemeinsamer Dialog, der aber schon eine Art von Grundstimmung auch, man kann sagen, politisch jetztzeitig wiedergibt. Also es geht schon um einen politischen jetzigen Ansatz. Und es ist spannend, dass das Publikum der letzten Jahre das auch wirklich intellektuell und auch mit großer Begeisterung mitmacht und auch darüber diskutiert.
Wir haben ja jetzt eine politisch sehr spannend, wenn man nicht sagen möchte, gefährliche Zeit. Ist das ein Hintergedanke, dass man sagt, wir wollen auch ein politisches Statement abgeben in diesem Sommer?
Also Hintergedanke, es ist einfach auch Zeitgeist. Also die Autoren und Autorinnen, die ja schreiben, sind ja Autoren, Autorinnen unserer Zeit. Und natürlich schwingt das automatisch immer mit. Und selbstverständlich auch dieses Jahr. Und ich denke, man wird es tatsächlich sehr stark spüren. Grimhild ist sehr manipulativ. Und das ist auch ein Thema der Zeit. Und insofern kann sie auch die vielleicht für manche sehr gute Haltung von Etzel durch ihre Manipulation beeinflussen. Ja, das ist ein Thema, was uns bewegt und was sich auch bei uns im Stück dann auf der Bühne im Sommer zeigen wird.
Ich sehe das genau wie Petra, nur jetzt zu Ihrer Frage nochmal zurück, Zeitgeist. Also das ist genau, was wir nicht machen. Ne? Also das gilt übrigens auch für Fernsehen. Also Fernsehen funktioniert im Zeitgeist zu sagen, aktueller Zeitgeist ist gerade das und das überhaupt nicht. Aber was Sie vorher angesprochen haben, die demokratische Auseinandersetzung, die Auseinandersetzung mit dem Inhalt von dem Stoff, die politische Wirkung von dem Stoff, die hat ja was ganz Ursprüngliches, ne? Das ist ja was ganz Originales, wenn Sie so wollen. Also das menschlich herauszuarbeiten, was Petra jetzt auch gesagt hat, die politische Manipulation, darum geht's in der Tat seit Jahren. Also wir versuchen wirklich in den Stücken irgendwas zu entdecken, was sehr, sehr jetzig und sehr politisch auch dann in der Haltung ganz, ganz klar ist. Und es ist eine demokratische Grundhaltung, ne? Also ich sehe die Schwierigkeiten in dem Land, die sind nicht ohne, was wir da im Moment demokratisch erleben. In anderen Ländern ist es genauso oder teilweise noch schwieriger. Also da müssen Sie quasi mit so einer Inszenierung auch eine eigene Haltung an den Tag legen. Also sonst hat man da seinen Beruf verfehlt.
Gibt es eine Analyse des Publikums, dass man sich so fragt, also wenn man etwas produziert, dann muss man ja auch gucken, wo ist der Markt? Mhm. Und man kann ja nicht davon ausgehen, dass ganz Berlin einrückt, um diese progressive, hippe Produktion sich anzugucken, sondern man muss ja auch mit der Umgebung rechnen. Also vielleicht mit Leuten, die sagen, ich will es ein bisschen gemütlicher. Der Wein ist mir auch ganz wichtig im Park. Gibt es etwas so wie eine publikumsanalytische Betrachtung?
Also wir machen tatsächlich, es geht schon in Richtung Marktforschung. Also wir machen immer Besucherumfragen abends, werden auch jetzt eine Wertschöpfungsanalyse wieder für 2027 beauftragt. Die ist natürlich nicht inhaltlicher Art, also eher bezogen auf Marketing-Aspekte. Wir haben ein Publikum, also wir gehen ja sehr früh schon in den Vorverkauf, immer schon Weihnachten, also vor dem nächsten Sommer, so etwa ein Dreivierteljahr vorweg, und merken alleine, weil wir eben bis Weihnachten sehr, sehr viele Karten verkaufen, dass wir auch viele Menschen haben, die immer und immer wiederkehren. Und die kommen tatsächlich 50 bis 100 Kilometer um Worms herum. Also es sind jetzt nicht alleine nur Wormser, sondern im Gegenteil, die gesamte Region, Metropolregion Rheinland-Pfalz ist damit abgebildet. Und das haben wir jetzt die letzten Jahre eben mehr und mehr gesehen, dass tatsächlich noch mehr Karten im Vorverkauf dann bis Weihnachten verkauft werden. Und die anderen erreichen wir dann ab dem neuen Jahr.
Vor Weihnachten ist die hohe Zeit des Ticketverkaufs.
Absolut, ja.
Wichtig ist, glaube ich, also für mich war wichtig zu sehen, die letzten Jahre, dass das Publikum auch einen Entwicklungsprozess mitgeht, also den Thomas, Petra und ich auch gemacht haben. Wir sind ja dann nicht stehen geblieben. Ne? Wir haben am Anfang auch schwierige Inszenierungen gehabt, die dann, will ich das gar nicht kommentieren, aber die jetzt nicht unbedingt der Kracher waren oder wo ich dann rausgegangen bin, gedacht habe, so geht's jetzt, sondern wir haben einen langen Lernprozess gehabt, sicher von 3-4 Jahren. Also, und der Lernprozess beinhaltet ja wirklich zu sagen, was funktioniert da und wie funktioniert es. Ne? Und ich habe, wie vorhin gesagt, ich habe nichts gegen Menschen, die da irgendwie einen wohligen Abend haben wollen. Aber vor allen Dingen Thomas Lauer und ich, wir haben mit Peter dann eigentlich eine Art von Qualitätsoffensive gestartet, wirklich zu sagen, wir gehen ins Risiko. Also wir gehen ins Risiko mit jungen Autoren, Autorinnen. Wir gehen ins Risiko auf derselben Seite mit der Regie. Also wir sind weggegangen von den großen, ewigen, prominenten Namen, ne? Zu sagen, also es muss jetzt quasi Schauspieler XY als Superpromi, damit die Karten verkauft werden. Und wir stellen fest, dass das Publikum diese Entwicklung der letzten Jahre auf eine tolle Weise mitgemacht hat. Also, und es geht nicht darum, die hippe Kritikerkultur aus Berlin nach Worms zu bewegen, sondern es geht wirklich darum, mit einem eigenen Konzept zu überzeugen und auch das Publikum mit auf die Reise zu nehmen. Und das ist irgendwie gelungen. Das überrascht mich immer wieder, aber Petra hat es gesagt, wie sich das Publikum zusammensetzt. Es sind eben ganz unterschiedliche Menschen, die da hingehen. Es sind auch Leute dabei mit hohem Bildungsgrad, die Theaterlandschaft Mannheim, Mainz, Heidelberg in- und auswendig kennen, weil sie alle Stücke anschauen. Die gehen mit einem völlig anderen Anspruch da auch.
Jetzt wollen wir noch kurz sprechen über eine weitere Facette von Worms. Eine der größten jüdischen Gemeinden war hier zu Hause vor der Machtergreifung und dem anschließenden Niedergang durch die Nationalsozialisten. Es ist ja auch Teil der UNESCO-Welterbestätte Schum, gemeinsam mit Speyer und Mainz. Alle drei Städte waren, wie bereits erwähnt am Anfang, große, prachtvolle Zentren jüdischen Lebens. Was tut diese Stadt, habt ihr damit auch zu tun, um daran zu erinnern? Kann das auch in den Festspielen auch mal reinragen? Was ist übrig geblieben von der jüdischen Kultur aus Worms?
Also Worms hat sich Ende der 90er Gedanken gemacht, also touristisch Gedanken gemacht, und da gab es, wurden drei Kulturprofile herausgearbeitet. Das eine war das nibelungische Worms, dann das jüdische Worms und auch Luther und Worms. Und ja, es betrifft auch die Festspiele. Natürlich, wir sind die Nibelungen-Festspiele. Unser Thema ist die Nibelungen-Sage. Aber es gab auch schon 2011 und 2012 hatten wir auch auf der Bühne das jüdische Thema verhandelt. Und ebenso haben wir Luther 2021 auf der Bühne gehabt. Also es kommt schon auch, dass, also da gab es ja das Jubiläum 2021, Luther vor dem Reichstag, 500 Jahre. Und das haben wir natürlich auch dann aufgegriffen. Also das sehen wir schon, dass das auch sehr wichtig ist, dass wir diese Geschichte, die in Worms verankert ist, auch dann präsentieren und deutlich machen.
Mhm. Herr Hoffmann, noch dazu?
Ja, es ist gut, es ist ja mein jetzt filmisch mein Dauerthema, auch Auseinandersetzung mit jüdischem Leben, auch Auseinandersetzung meiner Elterngeneration im Nationalsozialismus. Also die eine der letzten großen Produktionen war über die wunderbare Margot Friedländer, die ich fürs ZDF produziert habe. Also Margot war zum Beispiel ein Mensch, der ja jüdisches Leben, jüdisches selbstverständliches Leben auch überhaupt wieder nach Deutschland gebracht hat, mit einer wirklich unfassbar schlimmen, nicht in Worte zu beschreibenden Holocaust-Background-Geschichte, die sie trotzdem im hohen Alter überwunden hat und auch viele Gespräche mit André Schmitz, der damals Kultursenator war, nach Berlin gekommen ist. Aber dieses jüdische Erbe ist in Worms spürbar. Das ist spürbar an allen Ecken und Enden. Und ich finde, gerade Worms spielt dann eine ganz besondere Rolle. Jetzt muss ich aber dazu sagen, dass das Publikum, das wir haben, auch sehr, sehr bewusst politisch mit all diesen Sachverhalten umgeht. Also ich finde es ein sehr, sehr waches Publikum.
Und in Worms hast du ja auch den Synagogenbezirk. Ja. Du hast diesen wunderbaren alten jüdischen Friedhof, das Heilige Sand. Und Menschen, die dann uns besuchen, zu den Nibelungenfestspielen, die können ja auch all diese anderen geschichtlichen Orte besuchen.
Warum lohnt sich denn für die vielen Menschen, die ein Ticket kaufen für die Festspiele, warum lohnt sich darüber hinaus noch ein Besuch in Worms? Jüdische Kultur, haben wir gesagt. Was gibt es noch?
Ich komme auf die Nibelungenfestspiele zurück. Nibelungenfestspiele ist ja nicht nur das Hauptstück oder nicht alleine das Hauptstück vor dem Wormser Dom, sondern wir haben auch ein großes Rahmenprogramm und Personen, die uns besuchen. Es lohnt sich immer, ein paar Tage mehr zu bleiben und zu gucken, was wir noch so anbieten. Also wir haben über Kindertage Ausstellungen, Konzerte, Lesungen, auch mit vielen Personen, die mal bei uns auf der Bühne waren. Dieses Jahr beispielsweise kommt Maria Schrader zurück, Kriemhild 2002, die erste Kriemhild, die vor dem Wormser Dom gespielt hat. Also da, das lohnt sich immer. Wir haben, wenn man vor den Wormser Dom kommt, kann man ab 5:30 in diesen wunderbaren Heilshofpark gehen und eben dort verweilen bis zum Einlass, der ist dann erst um 8:30. Also es lohnt sich immer, dann ist es natürlich am Rhein wunderbar. Es ist schön in Rheinhessen gelegen und es ist eine große Weinkultur dort. Also es lohnt einfach.
Der Heilshof, gab es schon mal Leute, die im Heilshof stecken geblieben sind, die dann nicht auf die Empore zurückkamen?
Die gab es tatsächlich, ja. Also, das ist ja im Grunde ein bisschen wie Nico vorhin sagte, wenn es dem Publikum oder der eine oder anderen Person es jetzt nicht so gefällt, dann kann sie durchaus auch mal stecken bleiben. Und ich habe tatsächlich auch Gäste kennengelernt, die dann sagten, das macht uns gar nichts aus. Dann bleiben wir einfach sitzen und trinken unseren Wein und unseren Nächsten auch noch und freuen uns trotzdem, dass wir da sind.
Das ist ein wahnsinnsgefährlicher Konkurrent zur Hauptbühne, dieser Park.
Naja, das stimmt schon. Aber jetzt muss man das Gegenbild auch haben. Es gibt viele, die bleiben überhaupt sitzen. Die bleiben auch in dem Publikum sitzen und gehen gar nicht raus, weil sie so angefasst sind. Mhm. Und jetzt muss man auch dazu sagen, ich studiere das ja nun wirklich jedes Jahr. Ich würde jetzt mal sagen, 95% kommen ja wirklich total interessiert wieder zurück. Also das finde ich, ich selbst gehe nicht raus, weil mir das einfach zu anstrengend. Also es ist ein Wahnsinn. Also es gehen ja dann wirklich, wie viele Leute sind es? 1.600?
Ja, 1.500 Menschen gehen ja dann in
40 drängen sich zu Weinständen und zur Toilette.
Was man da alles erledigen muss in so einer Pause.
Ja,
ne?
Es ist man muss so alles, man muss ja auch rauskommen. Man muss überhaupt, ich bewundere jeden, der sich da, also ich will es jetzt nicht weiter kommentieren. Ich bleib meistens sitzen und dann sehe ich halt auch, dass wirklich viele andere auch sitzen bleiben. Ne?
Das ist,
also über das Stück diskutieren.
Ja, das ist natürlich für die, die das Stück kreieren, ist das wertvoller. Ich habe noch eine kleine Schnellfragerunde an Sie in, Herr Hoffmann, und an dich, Petra, bitte möglichst unüberlegt und spontan antworten. Nico Hoffmann, in meinem nächsten Leben wäre ich gerne Intendant des ZDF, der Bregenzer Festspiele, der Bayreuther Festspiele.
Des ZDF.
Aha.
Ja, definitiv.
Und endlich die Fernseh- und Filmgewalt.
Obwohl, ja, aber bei dir haben einen sehr guten Intendant, den Norbert Himmler, der macht das sehr, sehr gut.
Der macht es noch ein bisschen. Petra, von Nico Hoffmann wünsche ich mir am meisten Zeit, tolle Ideen oder Blumensträuße?
Zeit.
Okay. An euch beide, Worms ohne Dom wäre wie?
Unvorstellbar.
Wenn Worms vorbei ist, Nico Hoffmann, dann mache ich immer drei Kreuze, Urlaub oder eine Party?
Offenbar Urlaub, das stimmt wirklich.
An euch beide, Worms ist für mich?
Freiheit.
Viel Geschichte.
Vielen Dank. Das war Reicho hört hin bei Rheinland-Pfalz erleben. Heute waren wir in Worms bei den Nibelungenfestspielen vor dem Dom, hinter den Kulissen, mitten in einer Geschichte, die offenbar noch lange nicht zu Ende erzählt ist. Mein herzlicher Dank geht an Nico Hoffmann und Petra Simon. Vielen Dank für das Gespräch. Danke für euer Engagement, für diese kleine, bemerkenswerte Stadt mit den neugierigen Einwohnern, dem Riesengeschichtsbuch unter den Kellern, und viel Erfolg in der kommenden Saison 2026 wünsche ich. Start ist der 17. Juli. Toi, 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 der Hunnenkönigin Petra Simon und dem deutschen Film Siegfried Nico Hoffmann. Vielen Dank.
Danke, danke.
Danke.
Mehr Infos zu deiner goldenen Zeit in Rheinland-Pfalz findest du unter rlp-tourismus.de.